Willkommen zu Beat Yesterday, dem Podcast von Garmin. Mein Name ist Kai Tutschke, ich bin Geschäftsführer von Garmin und spreche im Podcast mit Persönlichkeiten aus dem Sport. Ein sportliches Ziel zu erreichen ist das eine. Doch mich interessiert, was passiert eigentlich jenseits der Ziellinie? Wir sprechen über Triumphe, das Scheitern und das persönliche Wachstum und die großen Veränderungen im Leben. Mein heutiger Gast ist der Ultracyclist Sebastian Breuer. Mit Siegen bei Rennen wie den Badlands in Spanien oder dem legendären Unbound XL in den USA hat er eindrucksvoll unter Beweis gestellt, was in ihm steckt. Heute sprechen wir über seine Erfolge, aber auch, wie er mit Niederlagen umgeht und was er mental braucht, um solche Ultradistanzen durchzustehen. Sebastian Breuer, herzlich willkommen bei Beat Yesterday. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Sebastian, du bist Radprofi. Du fährst auf dem Gravelbike Ultradistanzen, beispielsweise 7500 Kilometer quer durch den europäischen Kontinent, von der Nordspitze Norwegens zur Südwestspitze Portugals und das Ganze in nur 30 Tagen. Du hast Ultra-Endurance-Races gewonnen und beispielsweise Badlands in Andalusien. Bei dem Rennen hast du in 43 Stunden keine Pause gehabt oder nicht länger als 10 Minuten. Du fährst generell Rennen mit extrem wenig Schlaf über mehrere Tage am Stück in sehr abgelegenen Gebieten auf der Welt und legst zum Teil dabei 30.000 Höhenmeter zurück. Das Ganze geht dir regelmäßig an die Substanz. Und was mich natürlich interessiert gleich zu Beginn ist, warum machst du denn das?
Weil es mir unfassbar viel Spaß macht, meine Grenzen auszuloten und vor allen Dingen auch neue Landschaften und neue Leute kennenzulernen.
Reden wir mal über die Grenzen. Wie bist denn du darauf gekommen, diese Ultradistanzen zu fahren? Du hast ja früh angefangen mit dem Radfahren. Mountainbiken war, glaube ich, so deine erste Passion. Du bist ja auch früh Deutscher Meister und Europameister geworden im Mountainbike-Marathonfahren. Wie bist du denn auf die Langdistanz und somit auch zu der gewissen Qual bei der Langdistanz gekommen?
Ja, ich hatte schon immer so ein bisschen so diesen Drang in mir, irgendwie was Langes zu machen, beziehungsweise irgendwie so bis zum Horizont zu fahren. Und ich sag mal, ganz ursprünglich habe ich angefangen mit dem Straßenradsport. Und das war so die Zeit, ich glaube, nach dem Abitur damals, war es für mich einfach, ich muss mal zu Hause raus und habe einfach damals ja eine Unterhose in die linke Trikottasche gepackt, eine Zahnbürste abgesägt, die in die rechte Trikottasche gepackt und bin dann irgendwie in, ich glaube, 2 Tagen vom Niederrhein aus nach Hamburg gefahren und dann auch weiter oben zur Nordsee. Und das war so das erste Mal, dass ich so ein bisschen länger für mich alleine unterwegs war und das ist mir bis heute so extrem in Erinnerung geblieben und das ist irgendwie in mir drin, dass ich so diesen Drang habe, einfach bis zum Horizont und vielleicht noch weiterzufahren.
Klingt nach Freiheit.
Absolut, das ist für mich, Fahrradfahren war vom ersten Moment an, als ich damit angefangen habe, immer so dieser Drang, Freiheit, ich kann meine eigenen Routen planen, ich bin mein eigener Herr. Und da gab es irgendwie nie eine Grenze, weder von meiner Mutter aus, die irgendwie mich da limitiert hätte, noch leistungsmäßig, sondern ich konnte einfach genau das machen, was ich immer wollte. Und das waren meine Grenzen austesten und gucken, wie weit ich komme.
Ist denn dann irgendwann der Wettbewerbsgedanke dazugekommen? Oder warum bist du dann zu den Wettbewerben gekommen?
Ich glaube, das ist auch schon immer in mir drin gewesen. Also ich habe schon in ganz, ganz, ganz jungen Jahren mit Eishockey angefangen. Das war so meine erste Sportart, die ich ausprobiert habe und habe dann dort aber verhältnismäßig schnell festgestellt, ich bin körperlich dazu nicht in der Lage, weil ich einfach viel zu klein, sollte man heute nicht mehr meinen, aber auch viel zu schmächtig bin. Und bin dann irgendwie über 1, 2 Triathlon-Ausflüge zum Radfahren gekommen. Im Triathlon war ich einfach im Schwimmen viel zu schlecht, Laufen war okay und Radfahren war halt immer sehr, sehr gut. Ja, und das Radfahren hat mir halt am meisten Spaß gemacht und da habe ich schon immer den Gedanken halt auch gehabt, Rennen zu fahren und auch immer so ein bisschen diese Tour de France Profikarriere als Traum gehabt, so als kleiner Junge, gelbes Trikot mal, ja, das war immer im Hinterkopf.
Wie kam dann der Wechsel ins Gelände?
Die Straße ist mir ehrlich gesagt irgendwann zu langweilig geworden. Also wenn du so Straßenrennen gefahren bist, ich bin damals viel mit John Degenkolb und Marcel Kittel unterwegs gewesen, in der deutschen U23-Bundesliga, auch international viele Rundfahrten gefahren, aber es war halt immer so ein bisschen dasselbe. Ob ich jetzt eine Rundfahrt in Frankreich fahre oder in Spanien oder in Deutschland, man reist halt an zum Rennen, man fährt das Rennen und man fliegt danach direkt wieder nach Hause. Und die Straßen sind fast immer identisch. Vom Rennen sieht man ja selber nicht viel oder von den Städten. Und dieser Geländeaspekt, da kam halt irgendwann bei mir auch da so ein bisschen dieser Drang nach irgendwie mehr und mehr Freiheit, Abenteuer und dann erst am Anfang auf dem Mountainbike und dann, ich glaube, als einer der ersten aufs Gravelbike gewechselt.
Ja, mittlerweile ist Gravelbiken ja ein großer Trend. Ich selbst mag es auch sehr gerne, weil ich auch die Abwechslung sehr schätze. Ich bin gerne auf der Straße unterwegs, auch mit dem Rennrad. Mag es dann halt aber auch, wenn ich auf dem Gravelbike fahre, dass ich dann die Möglichkeit habe, rechts in den Wald zu fahren und da hast du dann die Stille. Da kannst du dich dann halt mehr auch auf die Natur und auf die Umgebung konzentrieren und ich mag diese Abwechslung auch sehr gerne. Jetzt ist es ja bei dir so, dass du wirklich extreme Distanzen zurücklegst. Ja, also du hast unter anderem Badlands gewonnen 2022. Du bist da 43 Stunden gefahren. Ich hatte es gerade schon im Intro gesagt. Dabei hast du so gut wie keine Pause gemacht. Du hast gelernt, mit wenig Schlaf auszukommen während der Rennen und bist da wirklich extrem gut unterwegs, weil du halt auch bei den Rennen gerne mal 10, 20 oder noch mehr 1000 Höhenmeter zurücklegst. Ich glaube, Badland waren jetzt 14.000 Höhenmeter in den 43 Stunden. Ich frage mich, wie du das mental über diese Distanz gerade mit wenig Schlaf hinbekommst.
Es kommt halt immer in jedem Rennen irgendwann der Moment, wo man sich halt fragt, warum mache ich das hier gerade? Und die Frage muss man sich eigentlich schon, oder dafür muss man die Antwort direkt parat haben. Das heißt, wenn ich in dem Moment drüber nachdenke, warum ich das überhaupt mache, dann habe ich schon verloren. Das heißt, ich muss mich eigentlich vorher mental darauf vorbereiten, dass wenn diese Frage kommt, ich sie direkt beantworten kann. Und in den meisten oder eigentlich in allen Fällen muss ich einfach ganz klar sagen, mir macht das extrem viel Spaß, ja, mein Limit auszutesten. Und auch bei Badlands, ich habe halt so schöne Erfahrungen in der ersten Nacht gehabt. Das war so mit die schönste Nacht, die ich jemals auf dem Fahrrad erlebt habe, mit dem Sternenhimmel, mit den wilden Tieren im Wald. Das war halt einfach ein Abenteuer. Und wenn du dann halt noch als Führender irgendwie zum Sonnenuntergang in die erste Nacht reingehst, ja, das ist ein Adrenalinstoß. Und von Badlands, das ist ein Rennen, wo ich jahrelang von geträumt habe. Im ersten Jahr bin ich daran grandios gescheitert. Und dann wiederzukommen, wirklich sich ein Jahr lang jeden Tag mit dem Ziel darauf vorbereitet zu haben und dann ja so ein perfektes Rennen hinlegen zu können. Am Ende muss man sagen, fährt das Fahrrad fast von alleine und man muss nur noch lenken. Ist jetzt zwar ein bisschen übertrieben gesagt, aber da ist schon sehr, sehr viel zusammengelaufen. Und im Nachgang war es einfach, ja, es waren die perfekten 43 Stunden. Auch wenn sie hart waren.
Wie sind denn die Antworten, die du dir dann gibst? Was sagst du dir dann selber?
Die meisten Rennen sind ja irgendwie aus einer Überzeugung raus entstanden bei mir im Kopf. Also das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte ganz gerne Badlands gewinnen oder ich möchte einen Unbound gewinnen, was ich letztes Jahr gemacht habe, oder ich möchte ganz gerne einen Silk Road fahren, das sind so die Rennen, von denen ich halt irgendwie in den Tagen, wo ich mal nicht auf dem Fahrrad sitze, halt träume. Und da muss man sich, glaube ich, dann in dem Moment an diese Träume zurückerinnern. Und dann fällt es einem halt auch wieder wirklich einfach, über seine Grenzen drüber hinauszugehen. Und das ist bei mir halt der Antrieb. Ich träume halt von diesen Rennen. Und im Gegensatz dazu muss ich dann auch sagen, dass Rennen, die mich überhaupt nicht interessieren, auch da kann ich nicht performen. Da werde ich niemals gut sein, weil sie mich schlichtweg halt einfach gar nicht interessieren. Und bei mir ist halt super viel einfach aus dieser Passion raus entstanden oder entsteht auch weiterhin aus dieser Passion raus. Und für Sachen, für die ich wirklich brenne, kann ich auch 110% geben. Oder vielleicht sogar mehr.
Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Ich habe mal gelesen, dass du gesagt hast, dass das Scheitern am nächsten Tag erst so richtig wehtut. Und du hast das ja auch erlebt, darüber reden wir auch gleich nochmal. Ist es auch so ein bisschen die Vermeidung des Gefühls des Scheiterns, was dich jetzt antreibt, in solchen Phasen, wenn du durch die Nacht fährst und dann auch wirklich ans Limit gehen musst, ist es das Abrufen des Gefühls, welches dich dann auch weiterfahren lässt?
Ja, zu 100%. Also speziell bei Badlands, wie gesagt, die erste Nacht, die war super schön. Da habe ich überhaupt nichts an Schmerz oder an Erschöpfung gespürt. Die zweite Nacht war dann das genaue Gegenteil. Aber das sind dann genau die Momente, wo du dich halt zurückerinnerst an das Jahr zuvor, wo du halt krachend gescheitert bist. Und irgendwo in der absoluten Nirgendwo auf einem Stein gesessen hast und dich gefragt hast, was machst du hier überhaupt? Und du gar nicht weißt, wie du irgendwie zurück zum Start kommst, weil du halt so fertig bist. Und dieses Gefühl von, du hast es halt nicht gepackt, da kannst du natürlich dann in den Momenten, wenn es halt wirklich hart wird, auch absolut von profitieren. Weil dieses Gefühl, das beschäftigt einen dann halt schon über Wochen, dass man es nicht geschafft hat. Und das, also ich versuche das dann zu vermeiden, definitiv, ja.
Aber es ist ja auch nachvollziehbar, dass du bei solchen extremen Races auch mal aussteigen musst, weil es halt einfach nicht geht. Weil du musst ja, so stelle ich mir das vor, an dem Tag des Starts körperlich, mental auf 100% sein. Anders geht das ja gar nicht. Und es ist ja jetzt nicht so, dass man auf Knopfdruck immer bei 100% sein kann. Teilen wir mal das auf in das Mentale und in das Körperliche. Ich fange mal mit dem Körperlichen an. Also du trainierst sehr viel, um dich auf die Rennen vorzubereiten. Wie trainierst du?
Boah, das ist schwer zu beantworten. Es ist im Grunde genommen schon sehr vielfältig. Das heißt, ich mache Krafttraining, weil man natürlich auch speziell für eine gute Rumpfmuskulatur, die braucht man ab Stunde 20, ab Stunde 25 definitiv. Das merkt man dann. Oder auch wenn man viel im Aero-Auflieger fährt, das ist eine sehr extreme Position, die ich da fahre. Das heißt, dafür mache ich sehr, sehr viel Krafttraining. Ich habe mittlerweile angefangen mit Laufen. Ich gehe viel in die Sauna, also ich beschäftige mich mit Hitze. Natürlich das ganz normale Training auf dem Fahrrad, was ich gar nicht so krass von dem Training unterscheide, was jemand zum Beispiel macht, der eine Tour de France fährt. Das heißt, auch viele Intensitäten einzubauen. Genau, und das ist schon vielfältig. Zweimal am Tag teilweise mit Schwellenintervallen. Genau, das sind so die Trainingseinheiten. Und dann kommt es halt immer darauf an, wo man halt auch das Rennen fährt. Also sprich, bin ich jetzt in Kirgisistan, wo ich weiß, ich bin die kompletten 2000 Kilometer irgendwie zwischen 2.000 und 4.000 Metern in der Höhe. Das heißt, Höhenluft, das ist ja auch nochmal so ein Faktor, der extrem Einfluss auf die Leistungsfähigkeit hat. Und klar, Fahrradfahren kommt von Fahrradfahren, sagt man, glaube ich, auch immer so schön. Ich fahre halt einfach mega gern Fahrrad. Das heißt, wenn ich die Wahl hätte zwischen Intervalltraining und einfach nur schön Fahrradfahren, würde ich immer das schöne Fahrradfahren natürlich bevorzugen. Und ich habe halt auch das Glück, dass ich öfter mal lange Einheiten trainiere. Wie zum Beispiel gestern bin ich am Fahrrad hier angereist. Das sind natürlich dann schon auch Einheiten, die so ein bisschen auch die Ermüdungsresistenz trainieren. Das heißt, das ist ja das, was am Ende auch entscheidend ist bei so einem Rennen.
Ja, du bist stilgerecht gestern angereist. Wie soll es auch anders sein mit dem Fahrrad aus Darmstadt in 12 Stunden, hast du mir vorhin gesagt. Das Fahrrad steht hier auch. Also ich habe ja das Privileg, mit knapp 300 Leuten in meinem Team zusammenzuarbeiten und viele von denen kommen mit dem Fahrrad zur Arbeit. Die kommen halt aus München und Umgebung morgens hier an und du bist aus Darmstadt angereist. Also das passt natürlich auch. Also hast du quasi deine Reise hier zu uns mit einem Training verbunden oder ist das eine Genussfahrt gewesen?
Ja, ich befinde mich aktuell in so einer, ich sag mal, Fit-for-Fun-Woche. Das heißt, ich kann im Grunde genommen gerade so ein bisschen 2 Wochen lang das machen, wozu ich gerade Lust habe, bevor ich wieder ins strukturierte Training einsteige für den nächsten Rennblock. Und ja, gestern, das war halt schon Genussfahrt. Also ich habe den Odenwald voll mitgenommen am Anfang gestern beim Losfahren und auch die Strecke hierhin. Ich habe extra die Route so auch ein bisschen länger geplant, damit ich auch mal eine neue Route fahren kann. Und nicht immer, ich bin dieses Jahr schon mal nach München mit dem Rad angereist, dass ich nicht immer dieselbe Route fahren muss. Und klar, dann guckt man auch mal links und rechts und das ist dann schon ein Genussfahrt. Aber auf lange Sicht gesehen zahlt natürlich auch jeder Kilometer irgendwie auf irgendein Rennen, was in Zukunft kommen wird, natürlich ein, auf jeden Fall.
Kommen wir nochmal ganz kurz auf das Training zurück. Du bist ja schon relativ lange aktiv im Radsport als Profi und du hast aber die meiste Zeit noch Vollzeit gearbeitet. Das machst du jetzt nicht mehr. Du hast dich jetzt voll auf deine Profikarriere konzentriert, um in den nächsten Jahren nochmal richtig anzugreifen. Nehme ich mal an, welches sind deine Ziele?
Ich habe, also so mein Nordstern ist definitiv die Tour de White. Das ist ein Rennen in den USA, so von Kanada nach Mexiko, einmal durch die komplette USA durch, Offroad. Das ist so das größte Rennen in der Szene und das ist letztendlich die Tour de France der Long-Distance-Szene oder Bikepacking-Rennen, wie man auch immer man das am Ende bezeichnen möchte. Und das ist ein Rennen, wo ich schon seit Jahren von träume und ich immer noch auf den richtigen Moment warte, dort irgendwann an den Start zu gehen und ich mir jetzt überlegt habe, okay, ich möchte mich wirklich darauf konzentrieren und das auch zu 100% auch genießen, was ich da mache, auch die Vorbereitung genießen. Und das ist natürlich dann irgendwann mit dem Trainingspensum, mit einem Job auch schwer zu, ja, unter einen Hut zu bringen, weil es halt auch viele mentale Kapazität natürlich auch sonst auch kosten würde. Und so wie es jetzt aktuell ist, fühlt sich das sehr, sehr gut an. Und dieses Jahr habe ich mir zum Beispiel noch den Ötztaler Radmarathon auf die Agenda geschrieben. Da bin ich schon zweimal
auch
gestartet.
Auch sehr populär.
Ja, ich bin schon zweimal gestartet und jedes Mal an dieser unter 7-Stunden-Grenze vorbeigeschlittert. Und vielleicht schaffe ich es ja dieses Jahr dann mal bei guten Wetterbedingungen da mal eine unter 7-Stunden-Zeit hinzulegen.
Ja, und du hast in den USA auch schon gute Erfahrungen gemacht. Du hast ja Unbound XL in Kansas, im Übrigen nur so 2,5 Stunden Autofahrt von unserem Headquarter entfernt.
Da bin ich auch schon vorbeigefahren, ja? Direkt an der Autobahn, ja, liegt das ja.
Ja, und wenn du jetzt mehr Zeit hast, um dich sowohl mental als auch trainingsmäßig auf deine Profikarriere zu konzentrieren, wie gestaltet sich dein Alltag denn jetzt? Trainierst du doppelt so viel oder legst du da generell eine ordentliche Schippe noch drauf? Ich meine, das ist auch wirklich zu bewundern. Du hast Vollzeit gearbeitet und hast dann halt aber trotzdem auch verschiedene Races gewonnen. Wie unterscheidet sich jetzt die Intensität deines Trainings?
Ja, die ist natürlich dann nochmal ein klein bisschen mehr geworden. Aber was natürlich jetzt der riesengroße Vorteil ist, ist die Regeneration, die ich halt sonst nie hatte. Und dann, wenn sich halt andere Athleten auf die Couch legen können, um zu regenerieren, habe ich halt gearbeitet oder andersrum. Und das ist natürlich jetzt ein Vorteil, den ich schon in Zukunft auch sehe, plus halt diese mentale Belastung, die halt dann auch nochmal wegfällt. Auf der anderen Seite muss ich halt auch ganz klar sagen, dass das eine Zeit lang für mich auch ein Riesenvorteil war, zu sagen, okay, ich habe auch noch einen ganz normalen Job, also mit einem richtigen Schreibtisch, weil man ja auch da, ich sag mal, so ein bisschen immer das Gefühl hat, man ist irgendwie Teil von der Gesellschaft, weil jetzt bin ich halt der Typ, der irgendwie Fahrrad fährt und ich habe jetzt nicht so diesen gesellschaftlichen Anteil gerade, das heißt, wie jetzt irgendjemand anders, der oder meine Frau beispielsweise, die in der Radiologie arbeitet, das sehe ich jetzt halt bei mir gerade nicht so. Und das war schon immer irgendwie auch eine Hilfe für mich zu wissen, ich habe noch einen normalen Job. Aber jetzt trotzdem das einfach mal auszuprobieren und mal zu sagen, okay, ich gebe der Sache jetzt auch mal irgendwie ein oder zwei Jahre und das mal Vollzeit zu probieren, ist natürlich, muss man auch ganz klar sagen, ein Traum, der da wahr geworden ist. Weil man hat davon immer geträumt, das auch mal so zu machen. Und jetzt mache ich das und bin gespannt, was auf mich zukommt.
Ich finde es interessant, dass du sagst, dein gesellschaftlicher Anteil. Also das heißt ja, dass du nicht nur auf dich schaust, sondern sehr auf andere. Kann man das so sagen, dass du jemand bist, der sehr auf die Gemeinschaft Wert legt, mehr als nur auf dich selbst?
Ich glaube, dass jeder Profisportler von Haus aus wahrscheinlich erstmal eine ziemlich große Portion Egoismus mitbringen muss, weil es sonst natürlich echt schwierig ist, weil als Sportler geht es ja um dich. Das heißt, du arbeitest an deinem Körper, du arbeitest an deiner Performance, an deinen Ergebnissen. Aber klar, also ich meine, ich habe eine Familie, ich habe Freunde, ich bin trotzdem irgendwie auch, oder das heißt trotzdem, aber ich bin Teil der Gesellschaft und natürlich guckt man dann auch rechts und links und sieht, was andere Leute machen. Und ich sage mal jetzt auch mit 35 Jahren wäre es, glaube ich, vermessen zu sagen, dass man das irgendwie nicht sieht. Also ich glaube, das ist schon super wichtig, auch für sowas ein Auge zu haben, definitiv. Weil so schön der Sport hat halt ein Ende. Das heißt, ich werde den Sport nicht machen, bis ich 65 bin, zumindest nicht auf professioneller Ebene, was Rennen fahren oder Karriere angeht, sondern die Karriere ist ja dann irgendwann vorbei und das Leben danach ist ja noch viel, viel länger.
Ja, aber die Langdistanz ist ja altersgerechter, sage ich mal. Also wenn man, also es gibt ja sehr gute Triathleten, die auch schon 40 sind, aber die immer noch in der Weltspitze ganz weit vorne sind, weil es halt tatsächlich auch eine Frage der mentalen Kraft ist. Wenn du körperlich auf einem hohen Niveau bist und auch bleiben kannst, weil du die Zeit hast zu trainieren, ist ja so der entscheidende Faktor der Kopf. Und gerade wenn man halt die Erfahrung hat über die Jahre und wenn man das Scheitern kennt und wenn man gelernt hat, wieder zurückzukommen und stärker zurückzukommen. Und wenn man diese Lernkurve hinter sich gebracht hat, dann kann man halt auch mit 35 plus bis 40 oder sogar auch noch ein paar Jahre darüber auf wirklich hohem Niveau Langdistanzen machen.
Ja, absolut. Also ich bin auch felsenfest überzeugt, dass meine besten Jahre eigentlich erst noch kommen. Ich merke das dieses Jahr auch schon seit jetzt ein paar Wochen, dass meine Zahlen im Training halt immer besser werden. Ich das auch in den Rennen, selbst bei den kurzen Rennen. Ich bin jetzt vor zwei Wochen noch eine World Series gefahren, also Gravel World Series Qualifier für die Weltmeisterschaft. Und bin da Werte gefahren, die ich halt noch nie vorher gefahren bin und habe mich für die Weltmeisterschaft qualifiziert. Das sind natürlich jetzt so Sachen, ich kann jetzt den Switch zwischen Lang- und Kurzdistanz, was mir auch immer so ein bisschen schwer gefallen ist, glaube ich, aktuell noch besser hinkriegen, weil halt auch super viel Erfahrung damit beigekommen ist. Also ich habe viele Leute, mit denen ich auch trainiere, die deutlich jünger sind als ich, die gerade in diesen Sport reingekommen sind auf professioneller Ebene, auch von einer Worldtour-Karriere vielleicht träumen, aber die halt noch vom Mindset her ganz anders unterwegs sind, wo ich halt schon einfach mit 35 viel, viel mehr Erfahrung habe und auch manchmal so eine gewisse Gelassenheit mitbringe. Zum Beispiel bei Unbound war das, glaube ich, auch ein entscheidender Faktor, warum ich am Ende das Rennen gewonnen habe, weil ich glaube, am Ende rein von den Leistungswerten war ich wahrscheinlich gar nicht mal der Beste. Aber ich habe halt sehr, sehr viel mit Erfahrung in diesem Rennen halt bewirkt und mir dann am Ende halt auch den Sieg geholt. Und ich glaube, das ist extrem wichtig in diesem Sport.
Mhm. Reden wir nochmal ganz kurz über Unbound XL, um das Rennen so ein bisschen zu beschreiben. Also, findet in Kansas statt, in den USA, sind 560 Kilometer und du bist letztes Jahr 2024 als Sieger durchs Ziel gekommen und bist, glaube ich, gut 20 Stunden gefahren, richtig?
Ja, genau. Es war damals der, bis vor zwei Wochen der neue Streckenrekord, der wurde jetzt schon wieder unterboten. Das heißt, der Sport wird immer schneller. Aber genau, ja, das war letztes Jahr und ein wirklich unfassbar schöner Tag.
Weil du gewonnen hast?
Ja, weil es auch nicht nur, weil ich gewonnen habe, sondern weil die zwei, drei Jahre vorher halt auch mal viel schief gelaufen ist, was halt verhindert hat, dass ich vielleicht auch gewinne. Und das war jetzt wieder so ein Tag, wo viel zusammengelaufen ist, wo halt auch die ganze Woche mit den Leuten dort vor Ort, die ist immer super angenehm und schön. Das ist wie so ein, ja, wie, ich sag mal, fast schon wie so ein Klassentreffen. Man findet oder man trifft so viele Leute wieder, die man das ganze Jahr nicht gesehen hat. Auch Menschen aus den USA, die dort leben. Das ist schon, ich sag mal, Kansas selber, ihr wart ja vor kurzem selber auch dort. Das ist jetzt nicht unbedingt der Place to be, ne? Also Emporia, das ist halt super verlassen, da ist nicht viel. Jetzt nicht, dass man da sagen würde, man muss da jetzt unbedingt hin oder Urlaub machen oder was auch immer. Aber so dieses Flair rund um das Event, das ist halt, was mich da auch immer hingezogen hat. Und das ist schon speziell, ja.
Ja, du hast halt viel Natur dort.
Ja.
Und du hast halt Platz. Und das ist relativ flach.
Genau. Alles eigentlich, also mal bis auf den Aspekt mit der Natur, flach ist halt eigentlich genau das, was ich nicht so mag. Jetzt im Nachgang von dem Rennen kann ich auch sagen, war nicht wirklich flach. Ich glaube, das Rennen hat am Ende auch fast 6000 Höhenmeter, wo auch immer wir die gesammelt haben, weil es halt immer wieder so kleine, steile Anstiege hochgeht und das summiert sich halt auf die Distanz. Aber ja, im Grunde genommen ist es letztendlich eine Landschaft, die jetzt nicht so auf meiner bevorzugten Liste steht.
Ist nicht so abwechslungsreich.
Genau.
Ja, das stimmt. Aber dort leben wunderbare Menschen. Also ich bin immer wieder gerne da, auch gemeinsam mit meinem Team. Und also es ist schon eine ganz, ganz schöne Ecke dort. Aber es ist nicht so populär bei Touristen, das stimmt schon. Sprechen wir noch mal ganz kurz über deine mentale Kraft. Wir haben darüber gesprochen, dass du jetzt als Vollprofi mehr Zeit hast, um dich um dein Training zu kümmern. Wie schaut denn jetzt dein Mentaltraining aus? Hat sich das auch nochmal verändert? Du hast gerade gesagt, andere, die dann halt auf dem Sofa liegen können, um sich auch zu regenerieren, das Privileg hast du jetzt auch, das mal mehr zu tun, weil du halt nicht Vollzeit arbeiten musst. Gehst du jetzt auch anders in das Mentaltraining rein oder nimmst du dir mehr Zeit dafür?
Das ist so ein Prozess, der, glaube ich, bei mir ganz automatisch passiert, weil wenn ich so ein bisschen besser regeneriert bin, dann bin ich auch meistens vom Kopf ein bisschen entspannter, weil ich halt weiß, so dieser Trainingsstress, der wird halt auch besser verarbeitet. Aber selbstverständlich, wenn ich mehr Zeit habe und mich, ich sag mal, am Ende des Tages deutlich mehr mit mir selber beschäftigen kann, dann denke ich natürlich auch viel mehr nach. Und dann sind auch ganz viele Situationen, wo es vielleicht auch mal im Training schlecht gelaufen ist oder auch im Wettkampf oder wo auch immer, wo man sich dann trotzdem sagt, ich habe ein extremes Privileg, das so zu machen und dieses Privileg möchte ich halt auch wirklich ausnutzen und ich bin extrem dankbar dafür und das möchte ich nicht einfach wegwerfen und das gibt mir unglaublich viel Motivation.
Wächst dadurch der Erwartungsdruck?
Nee, würde ich nicht sagen. Also der Erwartungsdruck, ich glaube, den größten Druck mache ich mir immer selber. Also meine Frau würde niemals zu mir sagen, du musst aber jetzt das und das gewinnen oder du musst, wenn es glaube nach ihr geht, dann müsste ich nicht mal Rennen fahren. Ich glaube, das müsste ich für keinen, sondern nur für mich selber. Aber klar, du machst dir selber immer so ein bisschen Druck, dass du halt was von dir erwartest. Du hast auch mal so ein bisschen immer das Gefühl, klar, du willst natürlich auch deinen Partnern und Sponsoren gerecht werden oder Social Media ist natürlich auch ein großer Einflussfaktor, der da, desto mehr Reichweite du hast, desto größer wird natürlich da auch schon der Druck, beziehungsweise es gucken halt immer mehr Leute hin. Aber das ist unterm Strich wirklich der Druck, den man sich selber macht oder den ich mir selber mache.
Und ist der jetzt gestiegen dadurch, dass du sagst, na jetzt bin ich raus aus meinem Vollzeitjob und also mein gesellschaftlicher Anteil ist jetzt nicht mehr so da, wie er mal war? Ergo muss ich auch erfolgreich sein in meinem Sport oder vielleicht sogar noch erfolgreicher. Und du hast auch gerade gesagt, dass das Niveau nochmal gestiegen ist. Und das ist auch meine Wahrnehmung, dass das Niveau im Profisport, sei es jetzt Marathon, Triathlon, Gravel, Cycling, Rennrad und so weiter, dass das Niveau generell nochmal gestiegen ist. Jetzt bist du 35, die besten Jahre liegen noch vor dir, hast du gesagt. Du scheinst sehr motiviert zu sein. Aber ist es so, dass du dadurch auch selbst einen größeren Druck spürst, dass du auch erfolgreich sein musst für dich?
Ich glaube, Anfang des Jahres habe ich mir einen extremen Druck gemacht und war da auch in einer, ich sag mal, sehr schwierigen Phase meines Lebens, beziehungsweise in einer generell schwierigen Phase. Und habe da wirklich eine ziemlich lange Zeit auch gebraucht, den Fehler zu finden, Entscheidungen zu treffen, Sachen zu ändern, weil man, oder ich kann von mir sagen, ich bin auch so ein Gewohnheitsmensch. Das heißt, bis ich dann irgendwie mal Sachen wirklich anpacke und sage, okay, ich muss das jetzt ändern, muss schon viel passieren. Aber ich habe mich dann hingesetzt mit einem Zettel und einem Stift und habe Sachen aufgeschrieben, überlegt, wie kann ich es ändern, habe dann die Entscheidung getroffen, mich wirklich Vollzeit auch mehr noch mit diesem Sport auseinanderzusetzen. Und das hat mir eher den Druck sogar noch ein bisschen genommen. Klar, das Niveau wird natürlich immer höher, aber jetzt habe ich auch Zeit, mich damit viel mehr wieder auseinanderzusetzen. Das heißt, Sachen, die sonst auf der Strecke geblieben sind, mit meinem Equipment oder was auch immer, Rennen teilweise schlecht vorbereitet, weil ich einfach die Zeit nicht hatte. Das kann ich jetzt halt anders machen und gewinne da natürlich auch habe einen ziemlich großen Mehrgewinn an Performance am Ende, was ich aktuell auch schon merke. Aber ich auch gleichzeitig gemerkt habe, dass dieser mentale Aspekt, speziell bei den langen Rennen, das A und O ist. Und wenn das nicht 100% ist, dann kann man noch die Beine seines Lebens haben, dann wird das trotzdem nicht zusammenlaufen am Ende. Und das größte Learning für mich an der Stelle ist, dass ich gesagt habe, ich möchte dieses Jahr den nochmal einen Schritt zurück machen, um nächstes Jahr zwei Schritte nach vorne zu machen. Das heißt, ich könnte ja auch schon dieses Jahr sagen, ich fahre die Tour Divide, die startet morgen in den USA. Ich hätte easy dahin fliegen können und das Rennen einfach mitfahren, weil jetzt mache ich das Vollzeit und jetzt kann ich das machen, jetzt habe ich die Zeit und wer weiß, was nächstes Jahr ist. Aber ich habe mich bewusst dagegen entschieden zu sagen, ich bin mental immer noch nicht gerade ganz genau da, wo ich sein will für dieses Rennen. Also gehe ich eher einen Schritt zurück und mache dieses Jahr noch andere Sachen, vielleicht nochmal ein etwas kleineres Event, konzentriere mich vielleicht auch dieses Jahr nochmal ein bisschen mehr auf die etwas kürzeren Sachen, wie zum Beispiel den Ötztaler Radmarathon, um dann nächstes Jahr wirklich mit vollem Fokus und 100% geladener mentaler Power in die USA zu gehen und dann zu schauen, was am Ende da rauskommt, wenn ich in Mexiko hoffentlich an der Grenze ankomme.
Das klingt danach, als ob du dir vorgenommen hättest, dann auch zu siegen. So bereit zu sein im nächsten Jahr, mental, körperlich, dass du zu 100% da reingehst. Und
erwischt.
Erwischt.
Ja, also klar, ich sag mal, wenn ich jetzt sagen würde, ich will das einfach nur mitfahren, da muss ich ganz ehrlich sagen, dann würde ich, glaube ich, einfach mit meinem Fahrrad in die USA fliegen, würde mir die Route runterladen und würde mir das Ding halt einfach, ich sag mal, in einem 4 Wochen Bikepacking-Trip geben und das noch mehr genießen können, als man das in einem Rennmodus macht. Aber ich bin halt von Grund auf Rennfahrer und das kommt dann, sobald ich, also spätestens in dem Moment, wo ich eine Startnummer irgendwo am Rad habe, kommt das halt durch und dann will man gewinnen.
Sprechen wir mal über das Scheitern. Also du hast ja eine ganz bittere Niederlage, so habe ich das interpretiert, überwunden. Und zwar war das dein Ausstieg in den Anden in Chile bei dem Race Across Andes. Und da hast du auch gesagt, aufgeben kann endlos schmerzhaft sein. Sag uns doch mal ganz kurz, warum du aufgegeben hast und wie du da auch dann wieder herausgekommen bist, weil es schien so zu sein, als wenn ich das schon richtig runtergezogen hätte.
Man muss dazu sagen, ich habe vor diesem Rennen in Chile, ich glaube knapp 2 Monate vorher, Badlands gewonnen, was halt, ich sag mal, wenn ich es Karriere nennen darf, in meiner Karriere einen extremen Impact hatte. Das heißt, über Nacht war das so, dass ich auf einmal irgendwie auf der Bildfläche für viele Leute erschienen bin. Social Media ist extrem gewachsen in den paar Tagen. Es war eine sehr große Nachfrage auch von den Medien, von Leuten, mit der ich irgendwie nicht so richtig umgehen konnte am Anfang. Ich habe trotzdem alles gemacht und zu allem Ja gesagt und mich dabei auch, glaube ich, so ein bisschen verloren am Ende und vielleicht auch so ein bisschen den Boden unter den Füßen verloren im Nachgang. Zumindest sagt meine Frau das. und ja, dann war also das Ding, okay, jetzt haben wir die Einladung aus Chile, wir fliegen jetzt nach Chile. Und dann machen wir quasi Badlands 2.0. So mit dem Mindset bin ich da hingeflogen. Ich habe mich, glaube ich, auch nicht vernünftig darauf vorbereitet, was die Route angeht, was die klimatischen Bedingungen angeht. Ich war einfach, okay, ich habe Badlands gewonnen. dann kann ich alles gewinnen. So, und mit dem Mindset bin ich da angereist und dann vor Ort bei der Nummernausgabe wurde mir gesagt, so, ah ja, okay, du bist hier, um den Streckenrekord zu brechen. So, und das war so die Ansage vom Veranstalter, was er dann auch über Lautsprecher groß noch rausposaunt hat. Und ich war so, ja klar, also selbstverständlich werde ich hier den Streckenrekord brechen und ich kann nur, also ich natürlich werde ich gewinnen. Und das Ding ist natürlich dann krachend gescheitert. So in der Retrospektive und mit ein bisschen Sicht von außen drauf muss man natürlich sagen, okay, das war programmiert, dass das scheitert. Ich bin dann dummerweise noch auf dem Flug krank geworden mit einer Erkältung und war danach, ich glaube, 250 Kilometern völlig am Ende einfach komplett raus. Also ich war so verzweifelt und so müde und kaputt, dass ich bei irgendeinem Fremden hinten auf dem Pickup gesprungen bin und habe mich dann irgendwie zum Start zurückfahren lassen. Und das muss ich sagen, das war natürlich eine absolute Bruchlandung, wenn du hier denkst, hey, du bist hier der zukünftige Sieger von dem Rennen und es ist nur die Frage am Ende, wie fährst du über den Zielstrich, in welcher Jubelpose, und dann gehst du halt wirklich so krachend da unter. Das war schon, also da musste ich wirklich lange, lange mich in meine Höhle zurückziehen und echt Wunden lecken, und das hat schon richtig wehgetan, ja, definitiv. Aber im Nachgang muss man ganz klar sagen, gut, dass es so passiert ist, ganz klar.
Das ist eine ehrliche Betrachtung jetzt in der Retrospektive, wie du gesagt hast. Ich frage mich, was in deinem Kopf dann vorgeht, weil du musst ja, wenn du über 40 Stunden dann fast pausenlos auf dem Bike unterwegs bist, kommst du ja an diese Momente, wie jetzt auch in Chile, wo du wirklich beißen musst. Wie wichtig ist denn dann so dieser mentale Knopf, den du brauchst, um dann weiterzumachen, wenn es wirklich richtig schwierig wird?
Ich habe mir angewöhnt, in solchen Situationen auch mal wirklich von außen so ein bisschen drauf zu gucken und zu überlegen, okay, woran liegt es gerade? Liegt es daran, dass ich einfach nicht gesund bin? Das kommt natürlich auch vor. Ich hatte das dieses Jahr in Marokko bei einem Rennen, wo ich krank geworden bin über Nacht. Ich hatte das damals auch in Chile. Aber es gibt natürlich auch so Situationen wie vor 2,5 Jahren in Kirgisistan, wo du das Rennen irgendwie, ich glaube, ich war damals bei Kilometer 1700 von 1900, das heißt, es waren noch 150, 200 Kilometer zu fahren. Es war aber noch ein Berg, der 4000 Meter hoch war, und die Anfahrt zu dem Berg war 100 Kilometer lang. Und ich bin halt in den frühen Morgenstunden viel zu schnell auf Gravel bergab gefahren. Gar keine spektakuläre Gravel-Abfahrt, sondern einfach nur ein bisschen Schotter, und bin in einer langgezogenen Kurve bei ungefähr 55 halt, ist mir das Vorderrad weggerutscht. Bin ziemlich hart aufgeschlagen, habe mir einfach nur, letztendlich ein paar Schürfwunden, jetzt nichts Dramatisches. Dummerweise habe ich mir den kompletten linken Lenker von meinem Dropbar gebrochen. Das heißt, der hing neben dem Vorbau, war der Lenker quasi, hing nur noch an der Bremsleitung. Und dann stehst du dann da und überlegst, hey, du bist jetzt hier 7 Tage durch Kirgisistan gefahren. Das war somit das Härteste, was ich jemals in meinem Leben gemacht habe. Ich habe wirklich am absoluten Minimum gelebt. Ich habe in der Zeit, glaube ich, knapp 7 Kilo verloren. Gebe ich das Rennen an der Stelle auf? Nee, mache ich nicht. So, ich muss irgendwie über diesen Berg drüber kommen, egal wie. Die Platzierung ist jetzt gerade egal. Ich war damals, glaube ich, auf Platz 4 oder 5. Aber ich wollte unbedingt über diesen Berg drüber. Und ich glaube, da hätte mich auch nichts stoppen können. Also der Lenker, der hing dann zwar da irgendwie runter und ich konnte noch schalten, alles wunderbar, und musste dann auf der rechten Seite vom Lenker dort hochfahren. Das eigentliche Problem war die Abfahrt, weil das war eine 25 Kilometer Trailabfahrt und ich hatte nur noch eine rechte Seite vom Lenker. Aber selbst wenn ich da barfuß runter hätte laufen müssen, das wäre mir egal gewesen. Ich wollte ins Ziel, weil du gibst diese 7 Tage nicht auf. So, und da ist halt dann der Punkt, wo du halt dann entscheiden musst, okay, ist das jetzt gerade, weil du krank bist, weil du einfach körperlich nicht fit bist? Und da muss ich einfach dann ganz klar sagen, ich würde niemals meine Gesundheit für irgendwas gefährden. Also das habe ich meiner Frau auch versprochen, ich mache da keine Dummheiten, auch wenn natürlich so ein Rennen schon Dummheit genug ist teilweise, wenn man sich das so überlegt. Aber ich mache nichts, was irgendwie verhindert, dass ich irgendwie meine Gesundheit aufs Spiel setze oder dass ich vielleicht gar nicht nach Hause zurückkehre. Aber wenn dieser Punkt ausgeschlossen ist, also wenn es daran liegt, will ich das oder will ich das nicht, dann muss ich einfach ganz klar sagen, da muss ich den Schalter umlegen und dann ziehe ich das durch. Und dann fahre ich auch noch mit einem gebrochenen Lenker ans Ziel.
Du bist Fünfter geworden.
Genau.
Das Rennen, das hat schon in sich, ne? Es sind ja, wie du sagst, knapp 2000 Kilometer. Das Rennen findet ja permanent zwischen 2000 und 4000 Meter Höhe statt. Also das heißt, du hast da generell eine ganz andere atmosphärische Situation und der Körper kommt da generell dann schon auch schneller an seine Limits. Du hast 7 Tage gebraucht, 7 Tage und 14 Stunden. Platz 5, super abgelegen dort. Wenn du Hilfe gebraucht hättest, wann wäre die dann da gewesen?
Gar nicht. Der Veranstalter sagt halt ganz klar, dass egal was passiert, du halt selber zurechtkommen musst. Das heißt, da kommt keiner, der dich abholt. Da gibt es keine Infrastruktur für Rettungshelikopter, für Krankenwagen. Es kann teilweise 400-500 Kilometer dauern, bis du ins nächste Dorf kommst. Und das nächste Dorf kann auch sein, dass es einfach nur so ein Jurtencamp ist. Das heißt, so Zelte, wo die Leute, die Einheimischen drin schlafen und auf ihre Schafe und Ziegen aufpassen. Kirgisistan ist das komplette Gegenteil eigentlich zu dem Leben, was wir hier in Europa führen. Das hat mich damals extrem gereizt und es reizt mich auch weiterhin da nochmal zurückzukommen und das Rennen nochmal besser abzuschneiden. Aber auch das ist ein Rennen, wo man sich hundertprozentig darauf vorbereiten muss. Nicht nur wegen der Höhe, weil du halt auch, ich glaube, in dem ganzen Rennen gehst du knapp dreimal auf wirklich diese 4000 Metern Höhe. Das heißt, die Luft ist so extrem dünn, dass wenn du 3 Schritte berghoch machst, du wirklich erstmal eine Pause machen musst. Aber das riesengroße Problem in Kirgisistan ist im Grunde genommen das Essen. Das heißt, die dortigen hygienischen Bedingungen sind halt anders als hier bei uns in Europa. Und du weißt halt eigentlich ganz genau, mit deinem europäischen Magen darfst du nichts essen, was irgendwie gerade zubereitet wird oder was sie dir geben, sondern alles nur das, was irgendwie, also Brot kannst du zum Beispiel essen. Brot ist im Backofen oder im Ofen gewesen, das ist heiß geworden, das kannst du safe essen. Du kannst auch einen Tee trinken, aber isst niemals irgendwas mit Fleisch, mit Gemüse oder was auch immer. Ja, und dementsprechend habe ich halt die ersten 1,5 Tage von meinen Reserven aus meinen Taschen am Fahrrad gelebt und danach auf Fladenbrot mit Tee umgestiegen und habe dann in den 7 Tagen auch fast 7 Kilo verloren, bei eh schon einem sehr, sehr geringen Gewicht, was meine Person angeht. Ja, und das mit der Höhenluft, das ist das härteste Rennen, was es gibt, definitiv. Also härter wird es nicht.
Klingt danach einmal und nie wieder, oder?
Nee, also wie gesagt, das ist definitiv ein Rennen, also die Landschaft da, auch wenn sich das total verrückt anhört, aber diese Wildnis, diese Landschaft, die Tierwelt, das ist einmalig. Also das findet man definitiv nur dort in diesen Ländern. Das reizt mich extrem, auch so diese Herausforderung, das zu schaffen, weil jeder, der da ins Ziel fährt, der ist ein Gewinner in meinen Augen. Und eines Tages würde ich schon ganz gerne nochmal zurückkommen, um da nochmal auf eine vordere Platzierung mitzufahren. Ja.
Du hast dann einen InReach von uns dabei, oder?
Unser, genau.
Notruf-System,
genau. Okay. Den habe ich eh regelmäßig dabei. Dummerweise jetzt bei meiner Fahrt hierhin habe ich ihn vergessen. Aber ich habe
Zwischen Darmstadt und
ja, das Problem ist, ich nutze den tatsächlich viel auch zu Hause im Training, weil ich eine Wespenallergie habe. Und okay. Im Odenwald hast du sehr, sehr schlechten Handyempfang. Und wenn es halt so ist, dass ich von der Wespe gestochen werde, dann kann es sein, dass ich sehr, sehr schnell Hilfe benötige. Und wenn du dann kein Handyempfang hast, dann ist es tendenziell eher schlecht. Mhm. Da ist alles eingespeichert für Notfall. Das heißt, das ist auch so ein bisschen für mich ein echt wichtiges Tool schon seit Jahren. Und ja, klar, bei den Rennen selber, der InReach ist nicht nur so dieses Notfalltool, sondern halt auch tatsächlich ein Tracker. Das heißt, bei den Rennen fährst du ja mit Tracker. Mhm. Und den kann ich halt bei dem Veranstalter dann angeben und dann brauche ich keinen Tracker von denen, sondern habe halt quasi immer meinen eigenen dabei.
Ja, das Rennen klingt tatsächlich nach einer riesen Herausforderung. Wie qualifiziert man sich denn dafür? Kann sich da jeder und jede anmelden? Weil es ist ja auch wirklich sehr gefährlich. Du bist ja dann komplett auf dich alleine gestellt und bist da mindestens 7 Tage, wenn nicht sogar noch länger, dann unterwegs. Wie sichern die Veranstalter sich da ab, dass da auch nur Leute an den Start gehen, die das auch können?
Ja, die Veranstalter kennen die Athleten schon sehr gut. Also da starten ja dann nicht irgendwie 8000 Leute, wie das bei einem Gran Fondo der Fall ist, sondern wir reden hier meistens so von einem Starterfeld von rund 200 Leuten. Und klar, wenn natürlich so Athleten am Start sind, ich sag mal, wo ich dann wahrscheinlich auch am Ende zuzähle, wo die halt wissen, okay, der hat die Erfahrung, der hat schon Atlas Mountain Race gemacht, der hat Badlands gewonnen, der kann auch in schwierigen Situationen, weiß der, was der zu tun hat. Dann ist das für einen Veranstalter jetzt auch nicht so das Riesenproblem. Und alle anderen, die sich halt anmelden, die müssen tatsächlich irgendwie nachweisen können, dass sie halt im schlimmsten Fall auch zurechtkommen. Das heißt, es gibt halt dann so eine Art Quiz, nenne ich das mal. Das heißt, da stellt der Veranstalter dir halt Fragen. Ich glaube, das sind am Ende so 5, 6 Fragen. Und da gibt es keine Richtig- oder Nein-Antwort, sondern es geht eher darum, kommst du in diesen Situationen klar? Also irgendwie eine Frage ist, du stehst in Kirgisistan, dir bricht die Felge, du kannst definitiv nicht mehr weiterfahren, bis ins nächste Dorf sind 200 Kilometer, was machst du jetzt? Solche Fragen halt. Es ist, by the way, wir haben hier gerade 45 Grad im Schatten. So, und dann musst du halt eine Antwort reinschreiben und dann gucken die sich halt an, okay, müssen wir davon ausgehen, dass der sich dann das Leben nimmt, in Anführungsstrichen, also sprich, dass er da irgendwie nicht zurechtkommt und wir am Ende ein Riesenproblem haben. Oder ist es so, dass der wirklich weiß, was der in dieser Situation machen muss? Also das heißt, ist der überlebensfähig bei sowas? Und da achten die schon ganz genau drauf, weil ich glaube, auch wenn das hier in Deutschland wäre, so ein Rennen wahrscheinlich, das wäre gar nicht möglich, sowas zu veranstalten. Aber trotzdem wollen natürlich auch so Veranstalter auch in diesen Ländern wenig oder so wenig wie möglich solcher Zwischenfälle haben und dementsprechend gucken die schon ganz genau, wen die da zulassen, ja.
Welcher Moment war für dich der schönste bei einem solchen Rennen, welches sehr ans Limit geht?
Immer der Zielstrich. Der Zielstrich ist halt, egal wie lang das Rennen ist, ob jetzt bei Badlands mit den 43 Stunden oder in Kirgisistan nach 7 Tagen, der Zielstrich, wo du halt drüber fährst und weißt, du hast es geschafft. So diese Nervosität vom Anfang, hey, schaffst du das Rennen? Weil das ist immer so die kleinste oder das kleinste Minimalziel, was du halt hast, du willst das Rennen erstmal beenden. So, und danach denkst du drüber nach, was wäre, wenn ich das beende, wie kann ich das beenden? Fahre ich aufs Podium, kann ich vielleicht sogar gewinnen, wie auch immer. Aber der Zielstrich ist immer erstmal so, okay, du hast dein Minimalziel, du hast das Rennen geschafft, erreicht und jetzt ist erstmal Pause und Essen angesagt.
Und schlafen.
Und schlafen, ja, definitiv.
Sprechen wir mal über dein Projekt im vergangenen Jahr und zwar dein European Connect Trail, also der hieß bis dahin ja European Divide Trail und du hast gesagt, nee, wieso soll der Europa trennen, sondern ich möchte eigentlich eher das machen, um Europa zu einen, richtig?
Ja, genau.
Du bist gefahren 7500 Kilometer von der Nordspitze Norwegens von Jakobslev nach Portugal zum Südwestende, 30 Tage. Sag uns mal, warum du das gemacht hast und wie die Tour so für dich verlaufen ist.
Also die Grundidee dazu war, ich will den Rekord auf diesem European Divide Trail fahren, der bis dahin bei 32 Tagen stand. Und das war so ein bisschen der Aufhänger für das Projekt. Und habe dann aber schon in der Herangehensweise gemerkt, zum Beispiel dieses Divide, das gefällt mir nicht so richtig. Und wir haben ja damals auch so ein bisschen, ich sag mal, ein Mediaprojekt drumherum gemacht. Und ich würde es ganz gerne umnennen in dieses Connect, weil Connect ist mir extrem wichtig, so alles miteinander zu verbinden und auch speziell in der heutigen Zeit, dass wir eigentlich eher zusammenrücken, als noch weiter auseinander zu gehen. Und oben in Jakobslev, direkt an der russischen Grenze, wird einem das noch mal mehr bewusst, was eigentlich so in der Welt abgeht. Und dann muss ich sagen, wir sind gestartet mit dieser Idee im Kopf, wir wollen den Rekord fahren und darauf war auch alles ein bisschen ausgelegt. Und dann kam bei mir super schnell so dieser Moment, wo ich gesagt habe, diese Strecke, die da vorgeschrieben ist, die ist in meinen Augen gar nicht wirklich fahrbar. Das macht gar keinen Spaß. Ich verpasse sehr, sehr viel und irgendwie ist mir dieser Rekord gar nicht mehr so wichtig, weil ich habe jetzt gerade die Chance, in 30 Tagen oder wie lange auch immer durch Europa zu fahren. Einmal durch komplett Europa, das ist quasi once in a lifetime. Das heißt, meine Frau, die sitzt zu Hause, die verzichtet mal locker 40 Tage auf mich. Das ist auch ein riesengroßer organisatorischer Aufwand gewesen, aber ich will das mehr genießen. Ich will nicht irgendwie im Rekordmodus durch Europa hetzen und am Ende sagen, ich habe aber davon gar nichts gesehen, sondern ich will es halt wirklich voll ausnutzen und zum Beispiel diese Self-Supported-Regel, das heißt, ich muss alles für mich selber organisieren, die stand dem auch immer so ein bisschen im Weg, weil ich hätte dementsprechend nie mit dem Videografen, mit dem Loris damals in einer Unterkunft übernachten dürfen. Ich hätte eigentlich den ganzen Tag über keinen Kontakt zu ihm haben dürfen und das war irgendwann nach, ich glaube schon 2 Tagen für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, ich möchte das nicht, ich möchte das mehr genießen, ich möchte die Leute kennenlernen, ich möchte die Landschaft genießen. Und dann haben wir halt dieses European Connect Trail halt auf einmal ganz anders gelebt und mit einer ganz anderen Message halt auch versucht rüberzubringen und im Nachgang muss ich sagen, Summer of a Lifetime. Also es war das beste Projekt, was ich jemals gemacht habe und im Nachgang bin ich da sehr, sehr stolz drauf, was wir damit umgesetzt haben.
Und du hast jetzt ja keinen Rekord dann aufgestellt, sondern du bist halt nur 30 Tage gefahren, nicht 32 Tage, aber die Strecke ist halt eine andere gewesen. Du hast die Strecke ein bisschen variiert und hast dann, glaube ich, auch spontan entschieden, nochmal über die Alpen zu fahren, richtig?
Genau. Mich zieht es halt immer in die Berge. Das heißt, ich sitze jetzt ja hier gerade quasi kurz vor den Alpen, kribbelt es gerade schon so ein bisschen in den Finger, weil ich halt dann noch in die Alpen fahren werde. Und das war damals auch so. Die Originalroute wäre irgendwie am Genfer See lang gegangen, klar auch ein bisschen durch die Berge, aber nicht so diese Alpen, die ich halt irgendwie immer vor Augen hatte. Und ich habe dann einfach spontan zu Loris gesagt, so hey, was hältst du davon, wenn wir noch die Alpen auch noch mitnehmen? Wir machen Abstecher über die Schweiz, über Italien, Frankreich und fahren dann halt über Girona nach Portugal rüber. Und für ihn war es okay, weil er saß nur im Auto in Anführungsstrichen. Und er sagte halt, ey, wenn du dir das zutraust, dann machen wir das halt. Und ja, das war eine grandios gute Entscheidung, da durch Frankreich noch durchzufahren im Hochsommer. Das war ja das Beste, was passieren konnte.
Ja, und du bist dann ja trotzdem auch, also bei 30 Tagen, so also 12, 14 Stunden dann am Tag im Sattel gesessen. Und ich glaube, die längste Strecke waren über 400 Kilometer am Tag.
380, ja.
380 Kilometer. Ja, das ist natürlich auch schon ganz ordentlich, ne? Über 30 Tage.
Ja, also ich habe mich auf dieses Projekt schon körperlich extrem gut vorbereitet. Das heißt, anbauen war ja auch 4 Wochen vorher. So, und das ganze Jahr war halt auf diese beiden Sachen ausgelegt. Und ich sag mal so, die Distanz ist dann für mich gar kein Problem irgendwann. Das heißt, das kann ich sehr gut. Das war auch hinten raus nicht so, dass ich gesagt habe, ich komme jetzt hier auf dem letzten Tropfen Energie an. Klar, die Hitze, die hat mich dann schon echt gekostet. Ich habe viel Wasser am Ende auch verloren. Das sieht man auch so an so ein paar Bildern, wo das Trikot halt wirklich sitzt wie ein T-Shirt. Aber so rein von dem Mindset her und von der körperlichen Verfassung hätte ich definitiv noch weiterfahren können, ja.
Du hast dann aber auch wirklich nicht auf die Zeit geachtet, oder? Ob das jetzt 30 Tage werden oder ob es 35 Tage werden, ist das in deinem Kopf gewesen? Weil du bist diese Badlands-Strecke dann auch gefahren in Andalusien, genau. Und ja. Hast es da ja auch, glaube ich, sehr genossen, ja. Da lang zu fahren, ohne diesen Druck zu haben. Du hast Badlands ja gewonnen, haben wir drüber gesprochen, nur 43 Stunden. Und war das dann so, dass du gesagt hast, ich nehme jetzt einfach mal die Zeit und dann sind 30 Tage dabei rausgekommen, was ja schon ja eigentlich ein Rekord ist, weil 7500 Kilometer in der Zeit zu fahren, gab es, glaube ich, bisher noch nicht.
Ob es jetzt ein Rekord ist, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, habe ich mich nie mehr mit befasst, weil es mich einfach tatsächlich überhaupt gar nicht interessiert. Diese 30 Tage, die waren natürlich die Ursprungsidee, das heißt, der Loris, der dabei war, der hat das natürlich so ein bisschen geplant und fairerweise muss ich dazu sagen, ich hatte es meiner Frau gesagt, hey, ich bin nach, keine Ahnung, 35 Tagen mit An- und Abreise auch wieder zu Hause. Dann wäre es uncool gewesen, wenn ich mittendrin schreibe, so, ich mache nochmal 20 Tage länger. Wir sehen uns dann irgendwie Ende des Sommers. Von da an war natürlich ganz klar so, ja, die 30 Tage sollte ich schon irgendwie einhalten. Meine Frau ist ja am Ende auch dann überraschungsmäßig nach Portugal im Flugzeug gekommen. Und dann wäre es schon irgendwie blöd gewesen, wenn ich gesagt hätte, ich bin erst in 5 Tagen da. Ja, und das war natürlich auch für mich so ein bisschen so dieser Reiz zu sagen, diese 30 Tage, die sind im Schnitt 250 Kilometer und das, ja, im Nachgang, ich würde es wieder genauso machen. Das war das perfekte Erlebnis.
Der schönste Antrieb, den man haben kann eigentlich, oder?
Ja, absolut. Also, wie gesagt, das Summer of a Lifetime, das ist noch bei so vielen Sachen auch jetzt in meinem Hinterkopf, wo ich halt weiß, wenn es auch mal im Training schwer läuft oder auch im Rennen, wo ich weiß, ich habe die Kapazität körperlich und mental sowas halt zu können, dann kann ich das auch im Rennen umsetzen und das hilft extrem.
Jetzt hast du schon einige Jahre des Profi-Radsports hinter dir, bist viele spannende Strecken über mehrere Tage gefahren. Gibt es so aus deiner Lernkurve heraus etwas, was du anderen Athletinnen und Athleten gerne mitgeben möchtest?
Ja, definitiv. Also ich glaube, dass man immer das tun sollte, wozu man wirklich Spaß hat, das für sich zu machen, also auch immer zu überlegen, macht mir das gerade Spaß oder findet das jemand anders gerade toll, was ich hier mache? Weil dann ist die Motivation einfach eine ganz andere und ich glaube, die Sachen einfach hin und wieder mal viel, viel gelassener sehen. Selbst wenn es mal Tage im Training geht, wo die Zahlen vielleicht nicht stimmen oder der Puls vielleicht 5 Schläge höher ist oder irgendwas anderes. Das heißt halt nicht, dass es im Rennen dann genauso ist und ich glaube, dass man da mal mit einer gewissen Gelassenheit rangehen sollte und ich glaube, dass mir die Gelassenheit zum Beispiel früher ganz oft gefehlt hat und die ich jetzt erst habe.
Das ist ein guter Ratgeber. Sebastian Breuer, herzlichen Dank, dass du bei uns gewesen bist heute. Es war ein ganz tolles Gespräch mit dir. Ich wünsche dir für deine nächsten Jahre im Profisport jetzt zu 100% viel Freude, weiterhin Gelassenheit und natürlich auch Erfolg.
Vielen Dank für die Einladung.
Alles Gute. Das war der Beat Yesterday Podcast mit Sebastian Breuer. In der nächsten Folge ist Inga-Lena Schönburg-Heuk zu Gast. Leni ist eine ehemalige deutsche Spitzenläuferin im Halbmarathon und Marathon. Heute setzt sie sich leidenschaftlich für ganzheitliche Gesundheit, mentale Stärke und nachhaltige Leistungsfähigkeit ein. Ich freue mich auf das Gespräch und wenn ihr wieder reinhört.